Einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Maiko, jetzt ist es soweit. Du bist da, ich freue mich sehr. Als ich damals vor einiger Zeit von Jesus gehört habe, es ist Zeit, Braunschweig zu verlassen, war meine erste Reaktion an ihn, dass ich gesagt habe, aber du musst für Braunschweig sorgen. Heute ist mein Gebet in Erfüllung gegangen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass du die Nachfolge letztlich von Thomas antreten wirst oder jetzt antrittst, dass du hier deinen Platz findest und gefunden hast. Immer schon war es die schönste, aber auch die herausforderndste Aufgabe, eine Gemeinde als Pastor zu leiten. Du, lieber Maiko, stellst dich dieser Herausforderung nun hier im schönen Braunschweig. Die Not, Pastorenstellen in der großen kirchlichen Landschaft zu besetzen, zeigt, dass sich dieser Herausforderung nicht mehr so viele Menschen stellen oder stellen wollen, wie sie im Reich Gottes gebraucht würden. Schon darum Dank und Anerkennung dir, lieber Maiko. Auch im Namen des Ältestenrates, aber das ist gleich im Programm. Aber es geht ja nicht nur darum, dass du das schöne Büro oben besetzt und dass du Mitarbeitergespräche führst und dass du Menschen besuchst und dass du Gottesdienste gestaltest und Predigten hältst. In unserer Zeit Gemeinde zu bauen, hat nochmal eine ganz besondere Herausforderung, denn die Zeiten ändern sich. Ja, ich weiß, das war schon immer so. Natürlich, die Zeit geht weiter. Doch es gab, so möchte ich sagen, in der Vergangenheit immer noch so kontinuierliche Eigenschaften, die Grundlage für Gemeindearbeit waren. Die Mehrzahl der Menschen gehörten in Deutschland zu irgendeiner Kirche, inzwischen weniger als die Hälfte. Die Kirche war damit immer noch eine anerkannte Institution, der man auch ein gewisses Korrektiv zugestand. Und damit gab es eine grundsätzliche Übereinstimmung, dass das Christentum unsere Werte bestimmt, wie wir miteinander leben wollen. Und es gab ein Mindestwissen über die Bibel. Und diese Grundlagen verschwinden seit 30, 40 Jahren unaufhaltsam. Das ist die Welt, in der wir leben und in der wir Gemeinde bauen. Und der wir uns als Pastoren in der Herausforderung stellen müssen. Unser Auftrag verändert sich nicht, Menschen zu Jüngern zu machen. Es ändern sich aber die Voraussetzungen, unter denen wir das tun. Und ich möchte heute sagen, in historischem Ausmaß. Dieser Tag ist ein besonderer Tag und deswegen nehme ich mir mal heraus, eine etwas andere Predigt zu halten, als wir sie vielleicht an einem Sonntagmorgen hören würden. Und ich möchte mal die ganz große geschichtliche Brille aufsetzen. Der amerikanische Soziologe Philip Reeve hat die Geschichte des Westens und des Abendlandes, wie es auch genannt wird, in drei Phasen unterteilt. Dazu sehen wir eine Folie. Gleich. Da ist sie, wunderbar. Die erste Phase war die vorchristliche Kultur, er nennt sie Mythos. Die zweite war die christianisierte Kultur, er nennt sie den Monotheismus. Und die dritte ist die nachchristliche Kultur, er nennt sie Therapie. Die erste Kultur war eine, die sich auf kosmische Mythen, Naturkräfte stützte, Stammeskulturen waren da, Aberglaube, der teils gewaltsam und grausam durchgesetzt wurde. Wir kennen vielleicht alte Filme mit irgendwelchen persischen Heldenmythen oder so weiter. Gerade ist ja so dieser griechische, ne? Wie heißt der? Odysseus? Müsste so ähnlich sein. Ich habe ihn noch nicht gesehen, wurde mir nur empfohlen. Also ein bisschen Hau drauf und hier läuft das so und du musst dich unterordnen. Mittendrin als Insel das Judentum. In der zweiten Kultur veränderte das Evangelium das Denken, die Werte und die gemeinsame Moral der Menschen. Zunächst im westlichen Teil der Welt, sie wurde christianisiert, wie wir sagen, was aber nicht heißt, dass alle Menschen Christen wurden. Aber christliche Werte wurden in den letzten 2000 Jahren zum Grundgerüst der westlichen Gesellschaft. Der biblische Gott bestimmte von außen unsere Kultur. Er sprach in unser Leben hinein, meistens indirekt, für manche auch direkt. Und wir waren uns prinzipiell einig, das darf er. Vergessen wir nicht, dass die Idee von Menschenwürde zum Beispiel, Eigentum, Ächtung von Lüge, Mitgefühl und so weiter nicht automatisch im Menschen angelegt sind. Sie wurden durch biblischen Einfluss gemeinsam für wichtig erklärt, kulturell verankert und von jeder Generation wieder erlernt, durch alle sozialen Schichten hindurch. Diese Ideen und Werte sorgten für gesellschaftliche Stabilität, forderten aber auch vom Menschen eine persönliche Unterordnung, zumindest Einordnung unter diese gemeinsame Kultur. Und nun die dritte Kultur. Sie rebelliert gegen die zweite. Sie kehrt dabei nicht zurück zur ersten und betet wieder Waldgeister an oder opfert ihre Kinder Odin. Wie ein Teenager nehmen die Menschen gerne die Früchte der zweiten, lehnen aber die Unterordnung ab. Was ich brauche, ist das Wichtigste. Was ich brauche. Was in den 68ern als Studentenrevolution begann, hat einen radikalen Individualismus hervorgebracht. Reeve bezeichnet diese neue Kultur als therapeutische Welt. An die Stelle der Anerkennung eines Gottes und einer Kultur, die mich korrigieren und sogar eingrenzen darf, tritt das persönliche Wohlbefinden als allerhöchster Gott. Alles, was der Selbstverwirklichung dient, ist erlaubt und ist sogar moralisch gefordert. Sünde ist in diesem Sinne nicht mehr, was gegen Gottes Idee von Leben verstößt, sondern was dem eigenen Wohlbefinden widerspricht. Du sollst dich selbst respektieren, hat heute einen höheren Wert als du sollst Gott respektieren. Und es kommt noch dicker. Wir sind immer noch dabei, zu betrachten, in welcher Welt wir heute Gemeinde bauen. Carl Truman hat in seinem Buch Fremde neue Welt dargestellt, dass diese Veränderung unserer Kultur nicht eine vorübergehende Erscheinung ist. Es gab in den letzten 4 Jahrhunderten eine geistesgeschichtliche Entwicklung, die eine fast logische Notwendigkeit hervorgebracht hat, diese zweite christianisierte Kultur hinter sich zu lassen. Die nachchristliche Welt ist kein Zufall. Wir leben im Westen in der nachchristlichen Kultur. Das Christentum als moralische Grundlage unseres Zusammenlebens wird mehr und mehr zur Randerscheinung werden. Und die Christen werden immer mehr Selbstverständlichkeiten und Privilegien loslassen müssen. Randnotiz. Die Zusammenlegung von evangelischem und katholischem Religionsunterricht in Niedersachsen, wie er seit diesem Schuljahr besteht, erscheint dem einen seltsam, anderen als ökumenischer Fortschritt. Vor dem Hintergrund meiner Gedanken können wir sagen, noch haben wir das Privileg, dass das Christentum nicht einfach Teil des Geschichtsunterrichts ist. Bitte entschuldigt. dass ich uns an diesem Festtag mit all dem vielleicht ein bisschen die Laune verderbe. Ich möchte nur die Augen aufmachen, unter welchen Umständen wir heute eigentlich Gemeinde bauen und Gemeinde sind. Aber da Jesus der Herr der Geschichte ist, gibt es natürlich Hoffnung. Angesichts dieser großen Entwicklungen zeigen sich in der westlichen Christenheit in den letzten Jahren in Deutschland zwei Reaktionsmuster. Einige Gemeinden ziehen sich in einen vermeintlich sicheren Fundamentalismus zurück. Andere öffnen sich progressiv der kulturellen Entwicklung und lockern jahrhundertealte Glaubensfundamente. Dazwischen ist wohl eine Mehrzahl an überforderten Gemeinden, die versuchen, so weiterzumachen wie bisher. Das Problem ist, die, zu denen Jesus sie schickt, sind immer weniger wie bisher. Unsere Mitmenschen sind hochmoralisch, das ist zu schätzen, nur immer weniger orientiert an der christlichen Kultur. Das müssen wir lernen. Sie lernen nicht nur, christliche Werte vielleicht als rückständig oder lächerlich zu sehen. Einzelne biblische Werte werden inzwischen als moralisch sogar verwerflich oder gar gefährlich gesehen. Beispiel Abtreibung. Als Christ stehe ich sprachlos da. Willkommen in der nachchristlichen Welt, in der Menschenwürde nur dem zugesprochen wird, der gewünscht ist. In dieser Kultur leben die Menschen, denen wir von Jesus erzählen. In dieser Kultur werden Menschen geprägt, denen wir von Jesus erzählen. Diese Kultur tragen Menschen in sich, denen wir von Jesus erzählen. Deswegen ist es so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und sich dessen klar zu werden. Welchen Weg wählen wir in dieser Zeit als Gemeinde? Den biblischen Fundamentalismus oder die postevangelikale Progressivität? Nur Buchstabe oder nur Mensch? Der Theologe Roland Hartmeier bietet in seinem Buch Glaube, der trägt, wenn alles im Fluss ist, einen dritten Weg an. Inspiriert von ihm möchte ich uns mitnehmen in ein biblisches Gleichnis, was Jesus erzählt und was uns herausfordert, der Welt auf Gottes Art zu begegnen, dieser Welt. Statt uns von kulturellen Veränderungen einschüchtern zu lassen. Ich lese aus Matthäus 13, ab Vers 24, das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Habe ich die gleiche Übersetzung? Ja. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten: Möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein, bündelt es, um es zu verbrennen, und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Dieses Gleichnis steht in einer Reihe von Gleichnissen über das Reich Gottes. Das Reich Gottes beschreibt eine Lebenswirklichkeit, in der Jesus der König ist und Menschen ihm folgen. Dieses Reich Gottes begann, als Jesus seinen Dienst in dieser Welt begann. In Markus 1, Vers 14 lesen wir, nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Mit dieser guten Nachricht begann im damaligen Judentum eine Bewegung, die prall gefüllt war mit Erwartungen. Menschen taten Buße, sie wandten sich von Herzen Gott zu und folgten Jesus. Eine Jüngerschaft entstand, die bald mehr als 100 Menschen groß war. Paulus berichtet später von 500 und die Evangelisten nennen mehrere Tausend, die Jesus zumindest bei der Bergpredigt zuhörten. Als Jesus vom Berg herabstieg, so heißt es da, folgte ihm eine große Menschenmenge. Und diese Gemeinschaft, die sich dort zusammenfand, um Jesus, war keine homogene Gruppe, in der alle die gleiche entschiedene Hingabe zu Jesus teilten. Für manche erwies sich dieses Leben mit und unter Jesus als König auch als zu herausfordernd. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören, sagten einige Jünger in Johannes 6, Vers 60, als Jesus erklärte, dass man ihn als Brot des Lebens essen müsste, was auf seinen Kreuzestod und das Abendmahl hinwies. Da konnten einige nicht mehr mitgehen. Sie gingen bisher mit und hatten so diese nicht lügen, nicht Ehebrechen. Okay, das war alles neu für sie, in diesem Sinne vielleicht, in dieser Konsequenz auf jeden Fall. Aber jetzt ging es zu weit. Und sie stiegen aus. Einige waren bis dahin mitgegangen, hatten sich darauf eingelassen, was Jesus als neues Leben bezeichnete. Sie waren also in einem geistlichen Prozess, aber hier stiegen sie zumindest vorerst aus. Eine der Ursachen dafür beschreibt Jesus in diesem Gleichnis. Ich möchte es mal mit dem Wort Irrglaube bezeichnen. Irrglaube verursacht durch den Feind, wie Jesus später den Zwölfen erklärt. Woran bestand dieser Irrglaube? Durch die Worte der alten Propheten Jesaja, Hesekiel und Amos hatten besonders die jüdischen Schriftgelehrten und Pharisäer die Erwartung, dass wenn der Messias kommt, den viele ja in Jesus sahen, dass wenn der Messias kommt, dass er kämpferisch auftreten würde. Einige, die Zeloten, führten darum stets ein Schwert, ein Dolch mit sich, um dem Messias den Weg zu bereiten. Auch unter seinen Jüngern waren solche. Noch im Garten Gethsemane hatten einige so ein Ding in der Tasche. Und sie erwarteten und sie wollten dem Messias, ihrem Jesus, als er von den Schergen angegriffen wurde und festgenommen werden sollte, wollten ihn befreien und ihm den Weg bereiten. Sie wollten dem Messias durch Kampf den Weg bereiten und sein Reich durch Kampf aufbauen. Aber Jesus sagte entschieden, steckt das Schwert weg. Und hier wird der entscheidende Irrglaube sichtbar. Sie dachten, wenn der Messias das Reich Gottes aufbaut, wird gleichzeitig Gericht über die Menschen gehalten. Wenn Gott seine Herrschaft durch den Messias wieder aufbaut, würden alle, die gegen Gott waren oder ihn nicht ehrten, wie zum Beispiel die Römer, gerichtet und vertrieben und getötet. Sie dachten, dass mit dem Messias gleichzeitig das Gericht käme und die Welt wieder in Ordnung gebracht würde. Das war ihr Gottesbild. Aber dieser Gott, den Jesus auf die Erde oder verkörperte und auf der Erde darstellte, war anders, als sie dachten. Sie mussten ihr Gottesbild ändern. Denn Jesus handelte nicht so, wie sie erwarteten. Er sagte auch etwas anderes. Denn er sagte in Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet würde. Das war für seine Zuhörer höchst irritierend. Das war der Punkt in diesem Gleichnis, den sie nicht einordnen konnten. Weizen und Unkraut wachsen nebeneinander? In dem Gleichnis fragten die Knechte den Herrn, ob sie hinausgehen und das Unkraut ausreißen sollten. Ist ja auch viel schöner, so ein lupenreines Weizenfeld. Ist ja auch viel schöner, so eine Gemeinde, in der alle gleich nah bei Jesus sind. In der alle irgendwie heilig sind. Aber dem Herrn war das Risiko zu groß, dass das, was als Unkraut erscheint und ausgerissen wird, sich später doch als Weizen entpuppt. Jesus beschreibt Gott also nicht als rachsüchtigen Actionhelden, der endlich mal aufräumt, jetzt wo der Messias da ist, sondern als unaufgeregten, geduldigen Bauern. Nein, lesen wir in Matthäus 13, 29. Nein, entgegnete der Gutsherr, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Die Ernte ist in der Bibel eine beliebte Metapher für den Tag des Gerichts. Und hier macht Jesus klar, das Gericht ist Gottes Sache. Es ist Gottes Sache, Unkraut und Weizen voneinander zu trennen. Und es wird rechtzeitig und durch ihn geschehen. Wenn wir vorzeitig richten, kann es sein, dass wir den Weizen ausreißen. Deshalb sagt Jesus, wir sollen nicht richten, damit wir nicht gerichtet werden. Ein paar Verse nachher erklärt Jesus den Jüngern in dem Gleichnis vom Fischnetz, dass die Menschen, die sie als Menschenfischer in ihre Netze sozusagen sammeln würden, ein Nebeneinander von Gut und Böse bilden würden. Da ist es wieder. Wie kann das denn sein? Ich denke, Gott räumt hier auf. Und dass die Sortierung, wer was ist, erst am Ende der Weltzeit geschehen würde. Anders als von der Menge erwartet, war das Gericht noch nicht da, denn das Ende war noch nicht da. Erst dann, am Ende, würde Jesus als Richter erscheinen, das Königreich vollenden, die Menschen betrachten, richten und trennen. Und nicht nur die Welt, auch die Kirche gleicht diesem Fischnetz. In ihr tummeln sich gute und schlechte Fische. Keiner kennt die Herzen. Wir halten fest. Jesus brachte also als Messias das Königreich, aber noch nicht den Gerichtstag. Er trennte beide voneinander. Und das Entscheidende für mich heute Nachmittag ist, das, was dadurch entsteht. Was dadurch entsteht, ist ein weiter Raum der Gnade. Der König ist da und mit ihm seine gnädige Herrschaft. Aber er kommt nicht, um zu strafen, sondern um zu vergeben. Diese unerwartete Herrschaft war und ist ein Skandal für alle Selbstgerechten. Aber gute Nachricht für die Zerschlagenen, für die Armen, für die Sünder. Mit Jesus bricht das Gnadenjahr des Herrn an, was die Propheten angekündigt hatten in Lukas 4. Oder in Lukas 4 spricht er davon. Was dieser Raum der Gnade bedeutet, demonstriert Jesus in den Begegnungen mit all den Menschen, mit all den Sündern. Jesus übersieht dabei nicht die Sünden der Menschen, aber seine Aufmerksamkeit gilt ihren Herzen. Er blickt nicht auf ihr Versagen, sondern auf ihre Bedürfnisse. Er hatte eine besondere Nähe zu denen, die am Rand waren, den Sündern, den Kranken, den vom Leben gekennzeichneten, den Zöllnern, den Zerschlagenen. Jesus begab sich auf Augenhöhe mit ihnen und gab ihnen ihre Würde zurück. die ihnen die Gesellschaft abgesprochen hatte. Nur mit manchen ging er hart ins Gericht, nämlich mit den religiös Selbstgerechten, den Pharisäern und den Schriftgelehrten, vor denen sich die einfachen Leute erheben sollten, wenn sie ihn in ihren markanten Gewändern vorbeischritten. In seinen Augen waren sie von ihrer Rechthaberei kränker geworden als die Sünder von ihren Sünden. Johannes bringt es am Anfang seines Evangeliums auf den Punkt. Aus seiner Fülle, so beschreibt er Jesus, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. In diesem Raum der Gnade, ihr Lieben, der sich vom Beginn des Königreichs bis zu seiner Vollendung am jüngsten Tag erstreckt, wird Gemeinde gebaut. Die Kirche oder die Gemeinde, wie du magst, ist eine Ansammlung von Menschen, die sich ihrer Bedürftigkeit vor Gott bewusst sind. Es handelt sich um eine Gemeinschaft von Ungleichen und Unvollkommenen, die zusammengehalten wird durch die große Gnade Gottes, die zusammengehalten wird durch den gemeinsamen Blick auf Jesus. Und Jesus hat Hoffnung, dass die, die ihn noch nicht als König annehmen konnten, aus welchem Grund auch immer, das noch tun könnten. Noch scheinen sie als Unkraut. Vielleicht steckt Weizen in ihnen. Darum hat er Geduld. Gnädige, hoffende, liebende Geduld. Kirche als Raum der Gnade. Was hat das alles mit der Auflösung der christianisierten, dieser zweiten Kultur zu tun? Ich möchte es in einem Satz sagen. Der Weg eines Menschen aus der nachchristlichen Kultur, in der wir leben, zu einem Leben mit Jesus, ist viel, viel länger als der eines Menschen, der in der christianisierten Kultur groß geworden ist. Das müssen wir lernen. Menschen kommen mit einem völlig anderen Weltbild in Kontakt mit uns und mit Jesus. Sie müssen erst verstehen, wie Gott die Welt gemeint hat, bevor sie verstehen, was Sünde ist. Und dann erst verstehen sie, was Vergebung ist. Das heißt, der Ansatz, mit dem wir Gemeinde bauen, kann nicht mehr der Ansatz der Schuld sein. Sie wissen gar nicht, was gemeint ist. Sünde ist, wenn ich nicht tue, das, was für mich gut ist. Nicht Sünde ist, wenn ich gegen irgendwas verstoße, was Gott gedacht hat. Welcher Gott? Der Ansatz kann nicht mehr Schuld sein, sondern der Ansatz meines Erachtens muss ihre Sehnsucht sein. Ihre Sehnsucht nach Heilung, ihre Sehnsucht nach Frieden, nach Ordnung, nach Beständigkeit. All das, was wir in dieser Welt und unserer Zeit so schmerzlich vermissen. Wir haben einen Zugang und eine Lösung dafür. Wir halten uns fest an Jesus. Wer Jesus nicht kennt, hat keinen Halt. Er ist zurückgeworfen auf sich selbst und ist dazu verdammt, sich selbst zu erlösen. Was heißt das für uns, wenn wir Gemeinde bauen? Erstens, Geduld. Gemeinde war in der christianisierten Kultur eine recht klare Sache. Man kam zum Glauben und gehörte dazu. Wir waren sowas wie der Vorhof des Tempels. Heute müssen wir Gemeinde wieder als Weizenfeld sehen. Menschen kommen, gucken, testen, Sie reagieren unterschiedlich auf Jesus und brauchen lange, um Vertrauen aufzubauen zu ihm. Wir wissen lange nicht, wer Weizen und wer Unkraut ist. Und das müssen wir auch nicht. Im Gegenteil. Wir sollen besonders den unkrautigen Menschen so behandeln, als würde er oder sie Jesus eines Tages annehmen. So sollen wir für sie beten. So sollen wir sie lieben. So sollen wir ihnen dienen. Sie haben einen so langen Weg vor sich. Roland Hartmeier schreibt, durch den Verzicht zu richten, bleibt die Gnade nicht nur ein Wort. Sie wird zu einer Grundfunktion der Kirche. Ich möchte sagen, in der christianisierten Kultur war die Grundfunktion der Kirche Korrektur. Alle wussten ja im Prinzip Bescheid. Um zu glauben, musste man nur ein paar Sachen im Kopf klären. Dann bekehrte man sich und dann konnte man mitmachen. Der Weg war kurz. In der nachchristlichen Kultur läuft das anders. Erst muss das Herz gewonnen werden. Dann kann der Kopf langsam verstehen, was sich da an Wärme und Vertrauen regt. Und dann manchmal gleichzeitig öffnen die Menschen ihr Leben für Jesus und beginnen, sich vom Heiligen Geist verändern zu lassen. Die punktuelle Bekehrung halte ich in Zukunft eher für die Ausnahme. Ein langer Prozess der Vertrauensbildung muss gegangen werden. Erster Punkt, Geduld. Zweiter Punkt, Jüngerschaft. Es kommt in Zukunft auf das Leben des einzelnen Christen an. Gemeinde als Institution überzeugt nicht mehr wie früher. Institutionen ist man gegenüber sowieso generell skeptisch. Wir müssen als Weizen erkennbar sein, um das Unkraut zu gewinnen. Unkraut, nicht falsch verstehen. Ihr wisst, was ich meine. Entschlossene Jüngerschaft und engagierte Heiligung sind die entscheidenden Missionsvoraussetzungen in einer nachchristlichen Welt. Wenn ich in deinem Leben nicht sehe, was du glaubst, glaube ich auch nicht, was du glaubst. Dann scheint es sich ja nicht zu lohnen. Mission passiert heute dadurch, dass wir Menschen zeigen und sagen, wie Jesus mein Leben bereichert und verändert. Das ist das Prinzip, warum die Industrie heute so massiv auf Influencer setzt, statt nur auf Werbeplakate. Menschen erzählen, was ihnen ein Produkt bringt, beiläufig, wie es das Leben neu bereichert, was weiß ich machen. Wir müssen unser Leben mit Jesus offenlegen, zeigen, wie er in unserem Leben wirkt, darüber sprechen, es beiläufig erwähnen, dass er ein Teil unseres Lebens ist und was das für einen Unterschied macht. Aber dafür muss es einen Unterschied machen. Dafür müssen wir mit Jesus leben. Dafür müssen wir auf dem Weg sein, ihm ähnlicher zu werden. Dafür müssen wir täglich die Gemeinschaft mit ihm suchen. Jüngerschaft, persönliche Nachfolge Jesu, die mein Leben wirklich verändert, von Tag zu Tag, ist entscheidender Faktor, um missionarisch aktiv und wirksam sein zu können. Drittens, Anbetung. In unseren Gottesdiensten muss sichtbar sein, dass wir mehr auf Jesus schauen als auf unsere Wünsche. Wir ordnen uns ihm unter. Wisst ihr, wir haben so viele Lieder, in denen wir Ich singen. Gerade eben haben wir eins gesungen, das könnte man problemlos mit Wir singen. Wir als Gemeinschaft beten Jesus an. Und ich bin überzeugt davon, dass diese ganzen Ich- und mein Jesus-Lieder ein Produkt unserer Zeit sind, weil wir so durch den Individualismus getrimmt sind, auf uns selbst zu schauen. Entdecken wir die Gemeinschaft wieder, die gemeinschaftliche Anbetung. In unseren Gottesdiensten muss sichtbar sein, dass wir gemeinsam mehr auf Jesus schauen als auf unsere Wünsche. Es kommt in Zukunft auf eine tiefgründige und theologisch begründete Anbetung an. Unsere Anbetung hat sich im individualistischen, ich nenne es mal Bauchnabel-Christsein, verheddert. Wir müssen uns wieder bewusst sein, dass wir dem Schöpfer den Dank bringen, den alle Welt ihm schuldet. Wir bringen dem Schöpfer einfach den Dank, den alle Welt ihm schuldet. Das ist Anbetung. Und lange kommt nichts danach. Anbetung ist kein Wohlfühlsofa, sondern ehrfürchtige, demütige, dankende Näherung an den Thron Gottes. Warum ist das so wichtig in unserer Zeit? Wir demonstrieren damit die Wirklichkeit Gottes, den die Welt vergessen will. In unserer Anbetung, in unserer Hingabe wird er sichtbar. Das ist für Menschen aus der nachchristlichen Kultur ein Augenöffner. Und vierter Punkt, Gemeinschaft. Es kommt in Zukunft auf tragende Gemeinschaft der Christen an. Auch hierin zeigt sich Kirche als Raum der Gnade. Gemeinsames Leben, füreinander sorgen, großzügig teilen, das hat in einer individualistischen Welt, in der so viele Menschen einsam sind, eine hohe Überzeugungskraft. Es gibt noch mehr zu entdecken, wie wir Kirche in einer nachchristlichen Welt sein können und werden. Wir sind auf dem Weg. Kirche als Raum der Gnade bedeutet, Menschen geduldig entdecken zu lassen, dass Weizen, dass Frucht in ihnen steckt und dass sie nicht allein sind. Es bedeutet auch, ihnen zu helfen, zu verstehen, was Unkraut in ihrem Leben ist. Zu Gnade gehört auch immer die Wahrheit, die das Ziel vorgibt. Dahin wollen wir die Menschen begleiten, aber wir wollen sie herausfordern, nicht überfordern. Jesus hat mit ihnen vor, etwas Neues zu schaffen in ihnen. Schritt für Schritt. Wir müssen ihnen klar machen, er will dich nicht richten, er will dich retten. In dieser Gemeinde kannst du dir Zeit nehmen, das zu erkennen. Hier findest du Frieden. Hier findest du Heilung. Hier findest du Ordnung für dein Leben. Hier findest du Beständigkeit und Gnade. Hier kannst du werden, wie du gemeint bist. In deinem Tempo. Wir haben Zeit und Geduld. So ist Jesus. So geht er durch unser Leben mit uns in dieser Zeit. So baut er Gemeinde mit den Menschen, die um uns leben. Lieber Maiko, ich bin sicher, dass du diese Art, Gemeinde zu bauen, in dieser Gemeinde recht gut vorbereitet findest. Die Pastoren vor dir, Thomas und der andere, haben ihr Bestes getan, um diese Gemeinde als Raum der Gnade, aber eben auch der Wahrheit wachsen zu lassen. Die Spannung zwischen diesen beiden Punkten, Gnade und Wahrheit, bleibt und wird größer in unserer Zeit. Aber Gott kann wie eh und je jedes Herz erreichen und verändern. Er ist ja mit den Menschen auf dem Weg und wir dürfen sie begleiten. Ich wünsche dir, dass du vom Heiligen Geist viel Weisheit bekommst, mit deiner eigenen Art diese Gemeinde zu leiten in unserer Zeit, in der wir Jesus als König verkündigen dürfen, der alle einlädt, sein Reich kennenzulernen, seine Gnade zu erleben und darin neu zu werden. In Gnade und Wahrheit. Amen.